SRF 2 Kultur.
Kann's losgehen? Sagte der Hase. Jawohl, sagte der Igel. Der Hase zählte. 1, 2, 3. Und los ging es wie ein Sturmwind den Acker hinunter. Als nun der Hase in vollem Lauf unten am Acker ankam, rief ihm der Igel entgegen: Ich bin schon hier.
Der Wettlauf. Vorkehrungen für die nächste Pandemie. Ein Kontext von Marieke Degen.
Ja, die will ich auch nicht. Ich kann nicht ausküssen, mach wel mit
die Erasmus-Uniklinik in Rotterdam. Ein weißes Hochhaus. Das Büro von Ab Osterhaus liegt in der 17. Etage. Institut für Virologie. Unten versinkt die Stadt im Dunst.
Every morning I get into the lab here where I see my computer. The first thing I do is see what's on the ProMed. What is the...
Jeden Morgen, wenn ich in mein Büro komme, schaue ich zuerst, was es Neues auf ProMed gibt. Was passiert ist auf der Welt.
Whatever is new there.
ProMed Mail ist eine Online-Datenbank, auf der alle neuen und ungewöhnlichen Krankheitsfälle gemeldet werden. Als Ab Osterhaus am 31. März die Webseite aufruft, liest er:
Peking. Ein Vogelgrippevirus ist bei Menschen in Shanghai und in der Provinz Anhui entdeckt worden. 2 Menschen sind gestorben, der 3. ist in einem kritischen Zustand. In Gewebeproben der Patienten ist das Virus H7N9 nachgewiesen worden. Der Subtyp H7N9 ist noch nie beim Menschen gefunden worden.
Ab Osterhaus gilt als einer der erfahrensten Virologen weltweit. Als er in den 90er Jahren Vogeldreck einsammelte und auf Grippeviren untersuchte, haben ihn seine Geldgeber für verrückt erklärt. Dann wies sein Team erstmals nach, dass Menschen an der Vogelgrippe H5N1 erkranken können, dass ein Junge aus Hongkong daran gestorben war. 1997 war das. Seitdem infizierten sich rund 650 Menschen mit H5N1, hauptsächlich in Asien. Nur jeder 2. hat überlebt. Und jetzt also das Vogelgrippevirus H7N9. 3 Fälle, 2 Tote.
Wenn jemand an Lungenentzündung stirbt und ein Virus ausgemacht wird, das wir noch nie beim Menschen gesehen haben, natürlich schrillen da die Alarmglocken.
Das Virus H7N9 ist nicht von Mensch zu Mensch übertragbar. Trotzdem breitet sich H7N9 im April immer weiter aus. Die Zahl der Infizierten und der Toten in China steigt. Weltweit arbeiten Wissenschaftler auf Hochtouren. Das Erbgut wird interpretiert, diagnostische Tests verfeinert, die Wirksamkeit von Grippemedikamenten geprüft und sogar erste Impfstoffe entwickelt. Ganz vorne mit dabei die Virologen aus Rotterdam.
Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass H7N9 die nächste Pandemie auslösen wird. Aber wenn wir uns nicht vorbereiten und es schief geht, dann wäre es unsere Schuld. Wir sind in der ungemütlichen Lage, immer schuld zu sein. Wenn wir uns vorbereiten und alles ruhig bleibt, sind wir schuld, weil ja gar nichts passiert ist. Und wenn eine Pandemie kommt und wir nicht vorbereitet sind, dann erst recht. Mir ist das egal, ich tue einfach, was ich tun muss.
And I think that's good enough.
Influenzaviren haben sich im Laufe der Evolution bestens eingerichtet. Es gibt viele verschiedene Typen, die Virologen anhand ihrer Oberflächenmoleküle klassifizieren. Manche befallen in erster Linie Menschen, zum Beispiel H1N1 oder H3N2. Das sind die saisonalen Grippeviren, die jedes Jahr über den Erdball ziehen. H5- und H7-Viren infizieren normalerweise Vögel. Wieder andere Pferde oder Seehunde oder Reptilien. Dazwischen gibt es eine biologische Grenze. Vogelviren gehen normalerweise nicht auf den Menschen und umgekehrt. Doch Influenzaviren sind unberechenbar. Ihr Erbgut verändert sich permanent. Gene werden immer wieder neu zusammengewürfelt. 2 verschiedene Viren, die sich zufällig in derselben Zelle eines infizierten Organismus treffen, können schlagartig einen neuen Erreger hervorbringen mit neuen Eigenschaften. Und so kann es passieren, dass ein Vogelgrippevirus plötzlich Menschen krank macht, wie H5N1 oder H7N9. Wenn es das Virus dann noch schafft, sich über Husten und Niesen von Mensch zu Mensch zu verbreiten, droht eine Pandemie. Der neue Erreger rast um die Welt und fordert, weil unser Immunsystem nicht gewappnet ist, noch mehr Opfer als die saisonale Grippe. Die Wahrscheinlichkeit einer Grippepandemie ist gering. In den letzten 100 Jahren gab es gerade einmal 4. Aber irgendwann kommt die nächste.
Ich kann in Sachen Grippe überhaupt nichts vorhersagen. Es wird immer falsch sein. Also, ich sage jetzt einfach mal, dass dieses Vogelgrippevirus H7N9 wirklich das Zeug hat, eine Pandemie auszulösen, weil es dann hoffentlich niemals geschieht.
Seit Jahren gilt die Vogelgrippe H5N1 als heißer Anwärter für die nächste Pandemie. Doch dann taucht im Frühling 2009 die Schweinegrippe H1N1 auf und überrollt innerhalb von wenigen Monaten den gesamten Planeten. Und verläuft deutlich milder als befürchtet. Niemand weiß, was als nächstes kommt. Die Länder, die es sich leisten können, lassen Schweine- und Hühnerbestände immer wieder nach Grippeviren durchforsten, ohne zu wissen, wonach sie eigentlich suchen.
Im Moment suchen wir die Nadel im Heuhaufen. Wir wissen einfach nicht, welche Viren, die wir in einer Geflügelpopulation finden, die Artgrenze überwinden und auf Menschen überspringen können.
Jeremy Farrar arbeitet an vorderster Front. Der Tropenmediziner leitet eine Abteilung für klinische Forschung der Universität Oxford in Ho Chi Minh-Stadt, Vietnam. Südostasien gilt als Influenza-Hotspot. Nirgendwo sonst leben so viele Menschen mit so vielen Hühnern, Enten und Schweinen auf so engem Raum. Wenn irgendwo ein pandemisches Grippevirus ausgebrütet wird, dann mit hoher Wahrscheinlichkeit hier. Im Moment hilft Jeremy Farrar dabei, den H7N9-Ausbruch im benachbarten China aufzuklären.
Dieses Virus bringt Eigenschaften mit, die ganz objektiv betrachtet ziemlich beunruhigend sind.
Seit März haben sich in China rund 140 Menschen infiziert. 37 sind gestorben. Nach wie vor ist unklar, wo sie sich mit dem Virus angesteckt haben. Wahrscheinlich an Geflügel, möglicherweise auf Geflügelmärkten. Märkte wurden geschlossen, Tiere getötet. Doch H7N9 macht Geflügel nicht krank, was es praktisch unmöglich macht, Ausbrüche zu erkennen. Das Virus kann sich unbemerkt ausbreiten. Und was Jeremy Farrar besonders Sorgen bereitet:
Schon in den ersten Wochen sind mehr als 100 Menschen an H7N9 erkrankt. Dieses Virus springt also regelmäßig vom Tier auf den Menschen. Und jedes Mal besteht das Risiko, dass es sich weiter an den menschlichen Körper anpasst und irgendwann von Mensch zu Mensch übertragbar wird.
Der Hase läuft und läuft. Am Horizont sieht den Igel.
That is the Holy Grail. That is what everybody is trying to achieve. Nun, das ist der Heilige Gral. Das ist das große Ziel, Viren, die für den Menschen gefährlich werden könnten, rechtzeitig zu identifizieren. In der Realität sind wir noch weit davon entfernt.
Ich bin schon hier, ruft der Igel fröhlich. Wie machst du das? Fragt der Hase.
Uniklinik Rotterdam, 17. Etage, Institut für Virologie. Ein Labor der Sicherheitsstufe 2. Schwarz-gelbe Warnaufkleber. Nachwuchswissenschaftler sitzen an Sicherheitswerkbänken, pipettieren hinter Glaswänden. Wenn ein Virus entwischt, wird es vom Abluftsystem weggesaugt und unschädlich gemacht.
This is our laboratory for working with normal influenza viruses, with just seasonal flu viruses.
Das sind menschliche Grippeviren. Die Schweinegrippe H1N1 von 2009 oder saisonale Grippenviren von diesem Jahr.
Ron Fouchier ist ein Hühne. Er überragt seine Studenten locker um einen Kopf. 2012 hat ihn das Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Menschen unseres Planeten gezählt.
Wir arbeiten viel mit Grippeviren, die für den Menschen weniger gefährlich sind. Zum Beispiel, um herauszufinden, wie sich Viren vermehren. Für so etwas nehmen wir harmlose Grippeviren. Das macht das Laborleben wesentlich leichter.
Berühmt haben ihn andere Viren gemacht. Ron Fouchers Arbeitsgruppe hat die Vogelgrippe H5N1 so verändert, dass sie möglicherweise eine Pandemie beim Menschen auslösen könnte. Untersucht hat er das in Frettchen, die bei Grippe standardmäßig für den Menschen herhalten müssen. Diese Experimente finden im Hochsicherheitslabor statt, irgendwo in Rotterdam.
Ich muss doch nicht der ganzen Welt mitteilen, wo sich das Labor befindet. Warum sollte ich das tun? Es ist nicht auszuschließen, dass Idioten mal eben auf die Idee kommen, mit dem Auto in so ein Gebäude zu fahren. Denen wollen wir gar nicht erst die Gelegenheit dazu geben.
Alles begann vor ein paar Jahren mit der alten Frage, was ein Grippevirus dazu befähigt, die Artgrenze zu überwinden. Und ob Vogelgrippeviren überhaupt jemals von Mensch zu Mensch übertragbar sein könnten.
Darüber wurde in Influenza-Kreisen heftig diskutiert. Viele hochrangige Virologen waren der Ansicht, dass nur H1, H2 und H3-Viren eine Pandemie auslösen könnten und dass wir uns bei den anderen Subtypen keine Sorgen machen müssten.
But as a slightly younger virologist, I wanted to know the fact.
Aber ich wollte Fakten.
Fouchers Team hat das Erbgut der Vogelgrippeviren H5N1 an zwei Stellen verändert. Danach waren sie viel besser in der Lage, Säugetierzellen zu infizieren und sich bei einer menschlichen Körpertemperatur zu vermehren. Sie ist ein paar Grad niedriger als bei Vögeln. Diese Mutationen sind bislang bei allen pandemischen Grippeviren aufgetreten. Dann haben die Forscher Frettchen mit den veränderten H5N1-Viren infiziert, ihnen nach einiger Zeit die Viren wieder aus Nase und Rachen entnommen und damit die nächsten Frettchen infiziert. 10 Runden ging das so. Genug Gelegenheit für H5N1, sich weiter anzupassen.
Innerhalb dieser 10 Runden haben sich die genetischen Eigenschaften des Virus weiter verändert. Und dann haben wir getestet, ob Viren darunter sind, mit denen sich die Frettchen über Husten und Niesen gegenseitig anstecken können. Und die Antwort war ja.
Eine Erbgutanalyse der Viren hat ergeben, nur eine Handvoll Mutationen sind nötig, damit das Vogelgrippevirus H5N1 von Frettchen zu Frettchen springt. Und wahrscheinlich auch von Mensch zu Mensch. Fouchers Arbeit ist, wie eine ähnliche Studie von Yoshi Kawaoka aus den USA, bis heute umstritten. Unverantwortlich, sagen die einen. Die Viren könnten aus dem Labor entweichen oder von Terroristen nachgebaut werden. Unverzichtbar, meinen die anderen, denn das gefährlichste Labor sei immer noch die Natur. Möglicherweise seien mutierte Viren längst da draußen. Jetzt gäbe es zumindest Anhaltspunkte, wonach man suchen müsse. Zu den Befürwortern gehört auch Jeremy Farrar.
Wahrscheinlich sind diese Mutationen nicht die einzigen, die ein Virus scharf machen können. Trotzdem, in Vietnam überprüfen wir regelmäßig H5N1-Proben von Menschen und von Geflügel auf die Erbgutveränderungen, die Fouchier und Kawaoka identifiziert haben.
In chicken and human populations for H5N1 on a regular basis in Vietnam.
In Vietnam sind bislang noch keine der beschriebenen Mutationen gefunden worden. Doch in Ägypten sind bereits H5N1-Viren aufgetaucht, die zumindest einige der Mutationen im Erbgut aufwiesen. Passiert sei nichts, sagt Ron Fouchier.
Ich habe in diesen Regionen keinerlei Bemühungen gesehen, das Virus auszulöschen. Yoshi Kawaoka und ich haben angeregt, Ägypten sollte da an vorderster Stelle stehen. Aber nichts ist geschehen. Man wird Vogelgrippeviren los, indem man sie komplett auslöscht. Indem man das infizierte Geflügel tötet, die Stelle für ein paar Wochen freilässt und erst dann wieder mit Hühnern bestückt. So machen wir es in den Niederlanden, so wird es in der Schweiz gemacht und das funktioniert richtig gut. Es kostet viel Geld, es kostet viele Hühner, aber es ist das Einzige, was hilft.
Die Vogelgrippe H5N1 könnte theoretisch jederzeit eine Pandemie beim Menschen auslösen. Das haben die Versuche im Labor gezeigt. Es müsste sich dafür nur an ein paar entscheidenden Stellen gleichzeitig verändern. Doch draußen in der Natur ist es bislang noch nicht dazu gekommen. H5N1 befällt nach wie vor in erster Linie Vögel und nur vereinzelt Menschen. Doch jetzt ist da auch noch H7N9. H7-Viren sind eigentlich auch Vogelgrippeviren. Als Ron Fouchier sich jedoch das Erbgut anschaute, fand er Überraschendes.
This definitely does not look like a normal bird virus.
Dieses Virus sieht definitiv nicht aus wie ein normales Vogelgrippevirus.
Die ersten beiden Mutationen, die die Forscher bei H5N1 noch künstlich einschleusen mussten, also die Fähigkeit, Säugetierzellen in Nase und Rachen zu infizieren und sich bei einer niedrigeren Körpertemperatur zu vermehren, diese beiden Mutationen sind im Erbgut von H7N9 schon vorhanden. Das haben die Forscher noch nie bei einem Vogelgrippevirus in der Natur gesehen.
Das ist wohl der Verdienst unserer H5N1-Studien, dass jetzt jeder den Ausbruch mit H7N9 sehr ernst nimmt, weil sie sehen, dass H7N9 vielleicht schon dabei ist, sich an Säugetiere anzupassen.
Der Rest bleibt Spekulation. Vielleicht ist H7N9 nur noch 2-3 Mutationen davon entfernt, eine Pandemie beim Menschen auszulösen. Es könnte aber auch genauso gut sein, dass es ihm aus irgendeinem Grund niemals gelingen wird. In den letzten Wochen ist es ruhiger geworden um H7N9. Aus China werden im Moment nur noch vereinzelt neue Infektionen gemeldet. Doch die Infektionsquelle liegt weiterhin im Dunkeln. Der Ausbruch kann jederzeit weitergehen.
Hier bin ich. Der Hase stoppt abrupt und sieht sich verwirrt um. Auf dem Berg steht der Igel und winkt.
Eine Pandemie muss nicht unbedingt durch Grippeviren ausgelöst werden. Es gibt noch andere Kandidaten. Große Sorgen bereitet der Weltgesundheitsorganisation derzeit das MERS-Coronavirus, das vor etwa einem Jahr in Saudi-Arabien und Nachbarländern aufgetaucht ist. MERS steht für Middle East Respiratory Syndrome. Die Betroffenen leiden an Lungenentzündung und Atemnot. Viele müssen in kürzester Zeit beatmet werden. Der Bonner Virologe Christian Drosten hat den Ausbruch von Anfang an mit begleitet.
Es handelt sich bei diesem MERS-Coronavirus um einen entfernt Verwandten vom SARS-Erreger. Das war ja ein Erreger, der im Jahr 2002, 2003 eine gefährliche Epidemie in China und dann in vielen Ländern der Welt verursacht hat. Man hatte damals die Befürchtung, dass eine schwere neue Pandemie im Anrollen ist. Und wir haben jetzt hier eine ganz ähnliche Situation. Dieses ist wieder ein neues Virus, das offenbar von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Die Hinweise mehren sich dafür. Und wir haben die prekäre Situation, dass in der menschlichen Bevölkerung keine Antikörper bestehen gegen dieses Virus, also keine Immunität. Das ist eine Situation, in der es zu Pandemien kommt.
Bis Mitte Juni gab es rund 60 laborbestätigte Fälle, davon 38 Tote. Fast alle davon auf der arabischen Halbinsel. Im Vergleich zur Vogelgrippe H7N9 ist das MERS-Coronavirus einen Schritt weiter. Menschen können sich gegenseitig mit dem Virus anstecken, wenn auch offenbar nicht sehr leicht. Doch es hat Übertragungen in Krankenhäusern gegeben, in Jordanien, in Saudi-Arabien, auch in Großbritannien und Frankreich. Virologen sind beunruhigt. Was nicht nur am Virus liegt, sondern auch daran, dass die Aufklärung vor Ort eher schleppend läuft.
Momentan haben wir einen großen Informationsbedarf in der Epidemiologie. Wir haben es mit einer offenbar übertragbaren Erkrankung zu tun in einer Region der Erde, in der es kein sehr ausgereiftes Meldesystem gibt und kein ausgereiftes Laborsystem, so dass man momentan nur schätzen kann, wie viele Fälle es dort gibt. Und das ist das große Rätsel derzeit.
Um das Risiko für den Rest der Welt einzuschätzen, müssen die Experten wissen, wie weit das MERS-Coronavirus verbreitet ist und wie aggressiv es sich im Körper verhält. Ob es bei vielen Menschen etwa nur eine Erkältung auslöst. Doch es gibt kaum Daten aus den betroffenen Ländern.
Keines dieser Todesopfer ist bis jetzt in der Pathologie mit einer Postmortem-Sektion untersucht worden. Man könnte in so einer ganz normalen Sektion, wie wir sie in Europa in Krankenhäusern immer wieder durchführen, bei Todesfällen im Krankenhaus, sehr gut sehen, wo sich das Virus im Körper eigentlich umtreibt. Und auch da wieder der Wunsch an die Länder, in denen diese Epidemie momentan grassiert, wir brauchen Sektionsdaten von diesen Patienten.
Während die chinesischen Behörden für ihre Transparenz und Kooperationsbereitschaft beim H7N9-Ausbruch aller Orten gelobt werden, lief die internationale Zusammenarbeit bei MERS von Anfang an nicht rund. Zuletzt ist sogar ein Streit darüber entbrannt, wem das Virus eigentlich gehört. Die Arbeitsgruppe um Ron Fouchere in Rotterdam hat es zuerst in einer Patientenprobe aufgespürt. Wer mit Virenmaterial aus Rotterdam arbeiten will, muss eine in Forscherkreisen durchaus übliche Vereinbarung unterschreiben und sich etwa dazu bereit erklären, die Viren nicht an Dritte weiterzugeben. Der saudische Gesundheitsminister hat den Niederländern vorgeworfen, dadurch die Entwicklung von diagnostischen Tests in seinem Land zu behindern, was die bestreiten. Die Weltgesundheitsorganisation fordert die Länder auf, an einem Strang zu ziehen. Das neue Coronavirus bedroht die ganze Welt, sagte die Generaldirektorin Margaret Chan kürzlich in einer Rede vor der World Health Assembly. Wir brauchen mehr Informationen und wir brauchen sie schnell.
It always seemed to be the hare and the tortoise.
Es ist wie der Wettlauf zwischen Hase und Igel.
Jeremy Farrar, Epidemiologe, Ho Chi Minh Stadt, Vietnam.
We always seem to be too slow and I don't think we've learned yet as a scientific community.
Wir sind immer zu langsam. Was wir noch nicht gelernt haben ist, was wir, wenn wir ein gefährliches Virus entdeckt haben, tun können, um eine Pandemie zu verhindern. Da sind wir einfach noch nicht clever genug.
Vor allem pandemische Grippeviren sind immer schneller. Von Fieberscannern am Flughafen lassen sie sich nicht aufhalten. Sie springen schon munter auf unseren Sitznachbarn über, bevor wir überhaupt merken, dass wir krank sind. Medikamente wie das Grippemittel Tamiflu werden meist erst verabreicht, wenn die Infektion bereits in vollem Gange ist und können ihre Wirkung dann nicht mehr richtig entfalten. Und der Impfstoff? Der kommt für die erste Erkrankungswelle immer zu spät. Heutige Grippevakzine müssen an jedes einzelne Virus angepasst werden. Der Impfstoff kann erst in die Massenproduktion gehen, wenn das Virus schon längst grassiert. Der Mensch läuft den Viren hinterher.
Im Moment dauert es 4 bis 6 Monate, bis ein passender Grippeimpfstoff verfügbar ist. In Entwicklungsländern sogar noch länger. Das muss schneller gehen. Wir können nicht 6 Monate warten, denn bis dahin ist die Pandemie vielleicht schon vorbei.
In der Schweiz müssen die Wissenschaftler des Bundesamts für Gesundheit das Risiko eines Krankheitsausbruchs so früh wie möglich einschätzen. Im Pandemiefall beraten sie die Kantone, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten. Die Schweiz sei grundsätzlich auf eine Influenza-Pandemie vorbereitet, sagt Patrick Mattis vom BAG.
Ob das jetzt H7N9 oder HXNY sein wird, das spielt eigentlich keine grundsätzliche Rolle. Zusätzlich haben wir nach den Ereignissen in China in der Schweiz die Diagnostik etabliert. Das heißt, der Nachweis einer möglichen Infektion wäre bei uns sicher möglich. Und wir haben die Kantonsärzteschaft, also unsere Partner in den Kantonen, über die aktuelle Situation informiert, wie vorzugehen wäre. Da ist auch die Ärzteschaft dann informiert worden. Also wir haben gewisse Vorbereitungen getroffen. Die sind allerdings nicht sehr weitführend und nicht sehr spezifisch jetzt auf H7N9.
Auch beim MERS-Coronavirus sieht das BAG im Moment keinen größeren Handlungsbedarf.
Ähnlich wie bei H7N9 haben wir die ganze Diagnostik in der Schweiz etabliert. Also auch hier wäre es möglich, bei einem Verdacht den entsprechenden Nachweis in der Schweiz zu erbringen. Und auch hier haben wir die Kantone und die Ärzteschaft darüber informiert, wie im Falle eines Verdachtsfalls vorzugehen wäre. Wir erachten allerdings die unmittelbare Gefahr für die Schweizer Bevölkerung im Moment als gering.
Bislang gab es in der Schweiz 6 Verdachtsfälle, alle waren negativ. Doch beim MERS-Coronavirus ist die Lage grundsätzlich eine andere als bei der Grippe. Die Behörden haben derzeit Schwierigkeiten, die Situation überhaupt einzuschätzen und es gibt weder Medikamente noch einen Impfstoff. Sollte sich im Mittleren Osten tatsächlich eine Epidemie aufschaukeln, bliebe nicht viel, um das Virus einzudämmen. Christian Drosten aus Bonn.
Alles, was zur Verfügung steht, ist Quarantäne. Und ich glaube, dass wir uns da möglicherweise jetzt in einem Gelegenheitsfenster befinden, in dem das Virus noch schwach übertragbar ist und in dem man über Quarantäne bis hin zu Reiseeinschränkungen einiges bewirken könnte.
In ein paar Wochen beginnt der Ramadan. In Saudi-Arabien, in den heiligen Städten in Mekka und Medina werden Millionen Pilger erwartet. Doch für Maßnahmen wie Reisebeschränkungen oder Quarantäne ist es zu früh.
All das sind schwerwiegende Entscheidungen. Die haben Auswirkungen zum Beispiel auch auf die Wirtschaft. Da stürzen Börsenkurse ab. Und darum kann man so etwas nicht aus dem hohlen Bauch heraus machen, gerade auch nicht als Behörde von nationaler oder übernationaler Bedeutung. Und es ist sehr frustrierend, wenn bei diesen Einschätzungsversuchen die zugrunde liegenden Daten aus den betroffenen Ländern nicht kommen und nicht erhoben werden.
Wir können den Wettlauf nicht gewinnen. Was wir gewinnen können, ist Zeit. Wir können Viren überwachen und wir können versuchen, uns zu wappnen mit Impfstoffen und Medikamenten, wenn es die gibt, und mit Intensivstationen, zumindest im wohlhabenden Europa. Einige MERS-Patienten von der arabischen Halbinsel, die es sich leisten können, haben sich für die Behandlung in europäische Kliniken ausfliegen lassen. Wenn sich die Lage vor Ort verschärft, könnten es noch viel mehr werden.
Ich bin hier, ruft es aus dem Busch. Ich bin hier, ruft es vom Baum. Ich bin hier, ruft es aus dem Stall.
What happens in Ho Chi Minh City or Jakarta or Beijing today is absolutely relevant to Berlin tomorrow.
Was heute in Ho Chi Minh Stadt, Jakarta oder Peking passiert, ist für morgen für Berlin relevant.
The world is now very small and we cannot isolate, separate.
Die Welt ist klein geworden und wir können uns nicht abschotten. Wir brauchen eine globale Perspektive und wir brauchen die Ressourcen der Industrienationen, um den Rest der Welt zu unterstützen. Weil das in unserem eigenen Interesse ist. Weil es, wenn sich eine Infektion erstmal von China oder Vietnam aus verbreitet, weil es dann zu spät ist.
Once we allow an infection to spread from China to the rest of the world, it's too late.
Der Hase aber lief und lief und lief und taumelte und fiel um.
Der Wettlauf. Vorkehrungen für die nächste Pandemie. Das war eine Kontextsendung von Marieke Degen. Es sprachen Raphael Zehnder und Johannes Mayer.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.